Ich möchte noch beten, Herr, bevor wir uns unserem heutigen Thema zuwenden. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für die große Verheißung, die wir haben dürfen, dass wir als Kinder Gottes einmal bei dir in der Herrlichkeit einziehen dürfen. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du auch heute hier auf der Erde uns Wegweisung gibst für unser Leben hier. Danke, dass du dein Wort uns gegeben hast und wir bitten dich, dass du auch heute Abend uns dein Wort aufschließt, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Wir kommen heute zum dritten Teil von der Bergpredigt. Wir befassen uns mit Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Und das Thema lautet die Erfüllung des Gesetzes. Gerade die Frage, was für eine Bedeutung hat das alttestamentliche Gesetz für uns Christen heute? Das ist eine Frage, die einmal in der Theologie man sich immer wieder stellt, aber nicht nur in der Theologie, sondern auch wir als ganz normale Christen fragen uns, was für eine Bedeutung haben die Gebote vom Alten Testament für uns? Und diese Frage ist deshalb so wichtig, weil diese Frage zusammenhängt mit der Frage, wie genau sollen wir als Gläubige leben? In der Bergpredigt, da hat Jesus genau das aufgegriffen, die Frage nach dem Gesetz und der Bedeutung des Gesetzes für uns. Und wir beschäftigen uns da heute mit dem ersten Teil. Das ist quasi der theoretische Grundlagenteil. Und das nächste Mal werden wir uns eher mit dem praktischen Teil dann beschäftigen. Wir lesen Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Da sagt Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. In diesem kurzen Abschnitt lehrt Jesus uns über drei verschiedene Themenbereiche. Der erste Themenbereich ist Jesus Christus und sein Verhältnis zum Gesetz. Der zweite Themenbereich ist über das Gesetz und seine bleibende Bedeutung. Und der dritte Bereich ist über Jesu Jünger, also über uns als Jünger Jesu und unser Verhältnis zum Gesetz. Wir kommen zum ersten Themenbereich, Jesus und das Gesetz. In Vers 17, da sagt Jesus ja: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Die jüdische Einteilung vom Alten Testament, die war etwas anders oder die ist etwas anders wie unsere Einteilung. Und wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, meint er eigentlich das ganze Alte Testament. Die jüdische Einteilung vom Alten Testament, ich will da nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber nur so weit, die bestand aus drei großen Teilen. Einmal das Gesetz, die fünf Bücher Mose, dann die Propheten, das waren auch Josua, Richter, die zwei Samuel-Bücher und zwei Könige-Bücher, das waren die vorderen Propheten und dann die Prophetenbücher, wie wir sie kennen. Und alle anderen Bücher vom Alten Testament, das waren die sogenannten oder sind die sogenannten Schriften. Also Jesus, wenn er sagt, das Gesetz und die Propheten, benutzt er die Abkürzung für das gesamte jüdische Alte Testament und auch für unser Altes Testament. Jesus sagt hier also ganz deutlich, ich löse das Alte Testament nicht auf. Ich setze es nicht außer Kraft. Ich sage nicht, das ist jetzt altes Zeug, das könnt ihr gerade vergessen, sondern er sagt, ich anerkenne das Alte Testament voll und ganz als Gottes Wort. Und ich bin gekommen, das Wort Gottes zu erfüllen. Was bedeutet das? Ich bin gekommen, das Wort Gottes, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Wenn Jesus das sagt, dann können wir das auf mehrere Weise verstehen. Und ich denke, alle Weisen haben eine gewisse Berechtigung an sich. Zunächst die Bedeutung, Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Jesus hat alle Gebote Gottes zu 100% erfüllt. Also das steht außer Frage. Kein einziges Gebot hat Jesus je übertrieben. Was sonst uns Menschen unmöglich ist, das hat Jesus getan. Zu 100% hat er nach der Weisung Gottes, zu 100% hat er nach dem Willen Gottes gelebt. Den hat er erfüllt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ja etwas gemacht mit Jesus. Die haben Jesus immer ganz genau beobachtet. Warum? Die haben ihn gut beobachtet, ob er sich tatsächlich an das Gebot Gottes hält, an die Gebote Gottes. Denn in 5. Mose 13, Vers 1 bis 2, da steht geschrieben, wenn ein Prophet aufsteht oder ein Träumer und sogar große Zeichen macht und das Volk zum Abfall von Gott verführt, dann ist das ein falscher Prophet. Also auf den soll man nicht hören, dem soll man nicht gehorchen. Und deshalb war den Pharisäern und Schriftgelehrten eins ganz wichtig im Hinblick auf Jesus. Sie haben ja die Wunder gesehen, die Jesus gemacht hat. Und jetzt wollten sie schauen, macht Jesus einen Fehler? Lehrt Jesus die Menschen, das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes nicht einzuhalten? Oder übertritt er selber das Gesetz Gottes? Und sie haben ihm Fallen über Fallen gestellt und Jesus ist nie in eine Falle getreten. Er hat nie den Abfall vom Gesetz Gottes gelehrt und er hat alle Gebote Gottes zu 100% gehalten. Und das war eigentlich ein Zeichen für die Juden, dass Jesus kein falscher Prophet war. Das war eigentlich ein Zeichen für sie. Jesus ist gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, hat auch eine weitere Bedeutung. Nämlich die Bedeutung, dass Jesus derjenige ist, von dem die Propheten gesprochen haben. Nämlich die Propheten, die haben ja den Messias, den von Gott auserwählten Retter, vorhergesagt. Und jetzt haben wir ganz viele Zeichen, wo wir sehen, Jesus hat genau diese Prophetien erfüllt. Angefangen von der Jungfraugeburt und so weiter. Und jetzt gibt es im Alten Testament eine ganz interessante Stelle. Die steht 5. Mose 18, Vers 15. Die schlagen wir gerade auf. 5. Mose 18, Vers 15. Da schreibt der Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Warum ist es so ein interessanter Vers? Weil Mose, der das göttliche Gesetz dem Volk Israel gegeben hat, der sagt, nach mir wird ein größerer Prophet aufstehen, der höher ist als ich. Und auf ihn sollt ihr hören. Wenn die Juden Jesus gefragt haben, bist du der Prophet, dann nehmen sie genau Bezug auf diese Stelle, bist du derjenige, der höher ist als Mose, sollen wir auf dich hören? Und Jesus ist genau dieser Prophet gewesen. Er hat das erfüllt, was im Alten Testament von ihm vorhergesagt hat. Jesus, auf ihn sollen wir hören. Und wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, dann bedeutet das auch Jesus als der rechte Prophet. Er kann uns auch das rechte Verständnis geben für das Wort Gottes, für das Gebot Gottes, für die Gesetze Gottes, dass wir sie in rechter Weise, in vollkommener Weise verstehen. Sehr interessant, wenn wir im Johannesevangelium Kapitel 4 lesen, da haben wir ja die Geschichte von der Frau am Brunnen. Das war eine Samariterin und die hatten ja auch die 5 Bücher Mose als Grundlage, genauso wie die Juden. Und im Gespräch sagt die Frau etwas Interessantes. Sie sagt, wenn der Messias kommt, dann wird er uns das Verständnis über alles geben. Das heißt, mit dieser Erwartung lebten die Menschen, die die 5 Bücher Mose, das Gesetz Gottes hatten, mit dieser Erwartung lebten sie, dass der Messias ihnen das rechte Verständnis für die Gebote, für das Gesetz Gottes gibt. Also die Aussage von Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, ist für uns ganz wichtig. Weil sie uns zeigt, das Alte Testament ist genauso wie das Neue Testament zu 100% für uns Glaubensgrundlage. Wir können nicht sagen, wir haben ja das Neue Testament, das genügt uns als neutestamentliche Gemeinde. Nein, für uns gilt genauso, das Alte Testament ist in gleicher Weise Glaubensgrundlage. In der liberalen Theologie und manchmal auch unter Christen, da wird ja das Alte Testament gegen das Neue Testament ausgespielt. Das dürfen wir nicht tun. Das dürfen wir nicht tun. Jesus hat das Alte Testament nicht aufgelöst, sondern er hat es erfüllt. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir das sehen. Beides, Altes und Neues Testament, gehört untrennbar zusammen. Und jetzt zeigt uns Jesus in Vers 18 die bleibende Bedeutung vom Gotteswort auf. Da sagt Jesus, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergehen, dann sagt Jesus damit, eines Tages, da werden Himmel und Erde vergehen. Eines Tages, da werden Himmel und Erde vergehen. Und das lesen wir ja auch an verschiedenen anderen Stellen in der Bibel. Im 2. Petrus 3, Vers 13, da steht, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnen. Und das setzt voraus, die alte Erde und der alte Himmel, die werden dann Vergangenheit sein. Ich finde es wunderbar, was für ein Realitätssinn die Bibel hat. Die Bibel, die sieht ganz klar, dass wir die Erde nicht retten können. Wir können das Klima nicht retten mit noch so vielen Versuchen von Demonstrationen und so weiter. Oder wenn wir unsere Mobilität umstellen oder unsere Häuser energetisch sanieren, da können wir die Erde, das Klima nicht retten. Die Erde, die wird eines Tages vergehen. Aber genauso wie sicher ist, dass die Erde eines Tages vergehen wird, ist auch, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde da sein werden. Aber bis es soweit ist, das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik, bis es soweit ist, muss noch einiges geschehen. Was muss geschehen? Ganz klar, alles, was im Gesetz und in den Propheten steht, das muss geschehen. Was umfasst dieses alles? Das umfasst sämtliche Prophetien, die über Israel gesagt werden in der Heiligen Schrift. sämtliche Prophetien, die über andere Länder gesagt werden, zum Beispiel über Assyrien oder Ägypten oder über die ganze Völkerwelt, all die Prophetien, die sich bisher noch nicht erfüllt haben, die müssen erst noch erfüllt werden. Und viele Prophetien sind ja schon erfüllt worden, aber viele stehen noch aus und die müssen erst noch erfüllt werden. Sämtliche messianische Prophetien, die sich noch nicht erfüllt haben, die müssen noch erfüllt werden. Uns stehen noch viele messianische Prophetien aus, nämlich die zweite Wiederkunft von Jesus. Und dann das ganze umfassende tausendjährige Reich, das messianische Reich und was damit alles zusammenhängt. Das sind ein Haufen Prophetien, die da noch ausstehen und die müssen erfüllt werden. Ja, viele Prophetien des Alten Testaments im Hinblick auf Jesus, im Hinblick auf Israel haben sich erfüllt, aber vieles muss eben noch geschehen. Und bis das soweit ist, wird kein Buchstabe noch ein Strichlein vom Gesetz vergehen. Jetzt, wenn man ein bisschen sich in der Bibelforschung auskennt, da muss man dann sagen, oder da kann man dann die Frage einwenden. Aber bei der Überlieferung von der Bibel, da ist es doch so, dass nicht alle Wörter zu 100% sicher überliefert sind. Also da sind ganz offensichtlich ganze Wörter wie verloren gegangen, wo man nicht sicher weiß, was muss da stehen. Und ein Wort, das ist mehr wie nur ein Buchstabe oder ein Strichlein. Was sagen wir dazu? Wenn Jesus sagt, wird da nichts vergehen. Ganz klar, für uns muss das gar kein Problem sein. Weil bei Gott ist alles, was er gesagt hat, zu 100% abgespeichert. Jedes noch so kleine Detail. Wir haben ja Abschriften von den Urschriften. Und bei den Abschriften, da gibt es die ein oder andere Fehlerquelle in der Überlieferung. Und wir haben jetzt nicht die Originale, das können wir zugeben. Aber wir können zugleich auch wissen, und bei Gott, da ist das Backup, modern gesprochen. Also bei ihm ist alles abgespeichert. Und er, der lebendige Gott, der den Urtext in absoluter Perfektion weiß, bei ihm geht überhaupt nichts verloren, kein Datenverlust, kein noch so kleiner Buchstabe, noch kein so kleines Strichchen geht verloren und er sorgt und er wacht darüber, dass alles zu 100% auch so geschehen wird, wie er es in seinem Wort gesagt hat, bis ins kleinste Detail hinein. Und gleichzeitig dürfen wir als Gläubige, die wir mit den Abschriften von der Heiligen Schrift leben müssen, die nicht zu 100% perfekt sind, sondern vielleicht nur zu 99,9% oder ja, ungefähr so. Wir dürfen gleichzeitig wissen, die Bibel, wie sie uns überliefert worden ist, ist zu 100% vertrauenswürdig. Warum? Weil alle Aussagen, inhaltliche Aussagen, die sind so sicher überliefert worden, dass wir diesen Aussagen vertrauen können. Also wenn mal irgendeine Zahl nicht so ganz sicher überliefert ist oder ob mal Hügel oder Berg da steht oder so, das sind für uns keine relevanten inhaltlichen Aussagen. Und von daher, oder ob das Wort mal vorher oder nachher steht, die Satzstellung, ob die so zu 100% vertrauenswürdig, das ist für uns nicht so relevant. Der Inhalt ist für uns relevant. Bei Gott ist alles zu 100% perfekt. Wir müssen mit einer Abschrift leben. Aber wir dürfen wissen, diese überlieferten Abschriften, die wir von der Bibel haben, sind für uns zu 100% vertrauenswürdig, sodass wir eine sichere, solide Glaubensgrundlage haben in der Heiligen Schrift. Also da müssen wir überhaupt keine Zweifel haben. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ja, die Bibel, die sei unzuverlässig überliefert, das sind Leute, die keine Ahnung haben von der Überlieferungsgeschichte der Bibel und wie das in der Antike war. Weil wenn man vergleicht, wie gut die Bibel überliefert worden ist und wie andere antike Schriften, da können wir einmal nur staunen, wie Gott dafür gesorgt hat, dass die Bibel, sein Wort, uns zuverlässig, absolut zuverlässig überliefert worden ist. Und das ist jetzt ein riesengroßer Schatz, den wir in der Bibel haben dürfen, im Wort Gottes. Wir haben hier nicht nur ein absolut verlässliches Fundament für unseren Glauben, sondern zugleich auch für unser Leben. Also unser Glauben und unser Leben ist ja untrennbar miteinander verbunden. Aber genau derjenige, der uns erschaffen hat, gibt uns sein Wort und zeigt uns darin, wie unser Leben gelingen kann. Und dass dieses Wort feststeht, Bestand hat, bis Himmel und Erde vergehen, das ist ein riesengroßes Vorrecht, besonders wenn wir bedenken, in was für eine Zeit wir leben. In einer Zeit, wo man nicht mehr so genau weiß, was ist die Wahrheit, gibt es überhaupt eine Wahrheit, jeder darf seine Wahrheit selber machen. Und was für ein Vorrecht ist es da, dass wir das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit haben dürfen. Und dieses Wort der Wahrheit gibt uns Orientierung in der Welt, in einer Welt, wo viele Unsicherheiten bestehen, im Hinblick auf die Zukunft, was wird da alles auf uns zukommen. Und wo wir vielen ungöttlichen Ideologien gegenüberstehen, da gibt uns das Wort der Wahrheit Orientierung. Also das ist ein riesengroßes Vorrecht, dass wir dieses wunderbare, ewig gültige Gotteswort haben dürfen. Und jetzt haben wir dieses Wort Gottes und was ist das Beste, was wir tun können? Das Beste, was wir tun können, ist unser ganzes Leben nach diesem Wort auszurichten. Aber was bedeutet das genau für uns, unser Leben nach dem Wort Gottes auszurichten? Es ist interessant, was Jesus hier dazu sagt, in den Versen 19 und 20. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Habt ihr darauf geachtet? Jesus redet davon, dass es kleinste Gebote gibt. Wenn es kleinste Gebote gibt, dann gibt es auch größere und größte und wichtigste Gebote. Und wir wissen ja, dass Jesus selbst mal gefragt wurde von einem Pharisäer, was ist denn das höchste Gebot? Und wir kennen die Antwort, die Jesus gegeben hat. Nämlich, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Also in der Liebe zu Gott und zum Nächsten zu leben, das ist das höchste Gebot. Auch der Paulus, der nennt genau das das höchste Gebot. Er sagt, in der Liebe haben wir die Erfüllung des Gesetzes. In Römer 13, Vers 10 steht das. Und interessant, Paulus sagt auch, es gibt Abschnitte in der Bibel, die sind für uns nicht ganz so relevant. Er sagt nämlich, über die Geschlechtsregister, da sollt ihr nicht streiten. Also da könnt ihr ein bisschen großzügig sein, wenn ihr die Geschlechtsregister in der stillen Zeit überlest und überspringt, also da macht ihr nichts falsch, die sind nicht ganz so relevant für uns. Und darüber sollen wir uns auch nicht streiten. Also wir sehen, bei den Geboten Gottes, da gibt es welche, die sind wichtiger und weniger wichtig. Das ist interessant, dass die Bibel und Jesus selbst uns das so aufzeigt. Doch Jesus macht uns hier auch ganz klar deutlich, es wäre falsch, irgendein Gebot deshalb aufzulösen. Also das dürfen wir nicht. Irgendwelche Gebote Gottes für ungültig erklären, weil sie uns gering erscheinen und sagen, die sind jetzt nicht wichtig. Nein, auch die geringsten Gebote sind Wort Gottes und die dürfen wir nicht einfach auflösen. Das wäre falsch. Jetzt ist für uns, stellt sich für uns natürlich die Frage, ja, jetzt haben wir da verschiedene Gebote im Alten Testament, da gibt es ja einen Haufen von Gebote, die Juden, die zählen da 613 verschiedene Gebote, und wie genau sollen wir jetzt mit diesen Geboten Gottes umgehen? Jesus sagt hier, eins ist für euch wichtig, nämlich eure Gerechtigkeit, die muss besser, die muss weit die Gerechtigkeit von den Pharisäern übertreffen und von den Schriftgelehrten. Ansonsten könnt ihr keinen Anteil haben am Himmelreich. Was waren das Problem mit den Pharisäern und Schriftgelehrten? Haben die nicht gut genug die Gebote Gottes eingehalten? Oh, wir wissen, wie die Pharisäer und Schriftgelehrte die Gebote Gottes eingehalten haben. Die haben sogar die Minze und den Dill und so verzehntet. Also pingeligst genau. Aber Jesus hat genau auch ihr Problem gesagt. In Matthäus 23, Vers 24, da sagt Jesus, ihr siebt die Mücken aus, aber das Kamel verschluckt ihr. Also sie schauen, dass sie die geringsten Gebote halten, aber das Allerwichtigste, das übersehen sie. Und was haben sie übersehen? Was ist das Allerwichtigste gewesen, wo uns das Alte Testament als Gebot Gottes sagt? Wir haben vorher eine solche ganz zentrale Bibelstelle gelesen in 5. Mose 18, Vers 15, wo Mose sagt, ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwählen aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören. Und in Johannes 5, Vers 39, die Bibelstelle schlagen wir auch auf, da sagt Jesus, Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das ist also das Problem von den Pharisäern und Schriftgelehrten gewesen. Sie haben nicht an Jesus geglaubt. Das Alte Testament weist auf Jesus hin, auf den Retter, auf den Messias. Und die Pharisäer haben eigentlich gesehen, Jesus muss der Messias sein, aber sie haben nicht an ihn geglaubt. Und deshalb war die Gerechtigkeit von den Pharisäern und Sadduzäern, obwohl sie so viele geringste Gebote gehalten haben, nicht genügend. Unsere Gerechtigkeit, die übertrifft die der Pharisäer und Schriftgelehrte dann, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn er unser Erlöser und Herr ist, wenn wir ihn als Messias anerkennen. Und wo das bei uns der Fall ist, da haben wir Anteile am Reich der Himmel. Da haben wir das ewige Leben. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wenn bei uns das Wichtigste geklärt ist, wir glauben an Jesus, wir haben das Himmelreich auf Gewiss, wir haben das ewige Leben, für was brauchen wir dann noch die anderen Gebote, wenn Jesus unsere Gerechtigkeit ist? Die Gebote, die sind auch für uns als Gläubige da, damit wir den Willen Gottes erkennen können. Damit wir erkennen können, wie möchte Gott von uns, dass wir leben, bis eben Himmel und Erde vergehen und der neue Himmel und die neue Erde kommt. Weil wenn der neue Himmel und die neue Erde kommt, da wird ja Gerechtigkeit sein, da brauchen wir keine Wegweisung mehr, sondern da werden wir bei Gott in der Herrlichkeit sein, da wird Gott alles in allem sein. Wir werden so aufs Engste mit Gott verbunden sein, da brauchen wir keine Weisungen von Gott mehr. Denn dann wird alles erfüllt sein. Dann wird alles erfüllt sein. Aber bis es soweit ist, brauchen wir nach wie vor die Weisungen, die Gebote Gottes, um zu erkennen, was der Wille Gottes für unser Leben ist. heißt das, dass wir jetzt als Gläubige, wir glauben an Jesus, und jetzt müssen wir alle 613 Gebote vom Alten Testament einhalten. Nein, das bedeutet das für uns nicht. Und das bedeutet zugleich auch nicht, dass wir damit die Gebote Gottes auflösen würden. Warum nicht? Wir können das an ein paar Beispielen sehen. Zum Beispiel an den Opfergeboten. Die Opfergebote vom Alten Testament müssen wir nicht mehr einhalten. Warum? Weil die Opfergebote nur einen hinweisenden Charakter hatten. Das macht uns der Hebräerbrief wunderbar deutlich. Die Opfergebote hatten den hinweisenden Charakter auf das Opfer von Jesus Christus hin. Die Opfergebote sind damit nicht aufgelöst worden, sondern sie sind erfüllt worden. Und was erfüllt ist, das kann man wie abhaken und archivieren. Also die Gebote, die kommen jetzt ins Archiv, die hatten ihre Bedeutung als hinweisenden Charakter. Übrigens im tausendjährigen Reich, da denken manche Theologen, und denen kann man sich guten Gewissens anschließen, dass es da auch wieder Opfer geben wird. Tieropfer, Sündopfer und so. Aber genau auch mit der rückweisenden Bedeutung. Also wenn man Hesekiel 44, da die letzten Kapitel liest, da ist ja nochmal von einem großen Tempel die Rede, da kann man annehmen, das ist ein Tempel dann im tausendjährigen Reich, wo dann Opfer stattfinden, und die können dann wie eine Rückblende sein und rückblickenden Charakter haben auf den Opfertod von Jesus. Also auch nur dieser hinweisende Charakter. Aber ja, genau. Kann man verschiedener Meinung sein. Aber dass die Opfergebote nur hinweisenden Charakter hatten und deshalb die Opfergebote für uns keine Bedeutung mehr haben, das ist für uns wichtig. Oder wir können noch ein anderes Beispiel nehmen. Die vielen Speisegebote, wo es gibt. Also im Alten Testament wird ja unterschieden zwischen rein und unrein. Und Jesus hat uns in Markus 7 das rechte Verständnis gegeben über diese Gebote. Da sagt Jesus nämlich, dass nicht das uns verunreinigt, was durch den Mund reingeht, das wird ja dann verdaut und irgendwann wieder ausgeschieden, das verunreinigt uns nicht, sondern das, was aus dem Herzen kommt. Böse Gedanken, Unzucht, Mord, Diebstahl, Ehebruch und so weiter, das kommt grundsätzlich aus dem Herzen und wird dann irgendwann zur Tat. Und das verunreinigt uns. Damit macht uns Jesus den eigentlichen Sinn von den Speisegeboten deutlich. Sie haben ebenfalls nur hinweisenden Charakter. Sie haben den Charakter, dass sie uns darauf aufmerksam machen, es gibt rein und es gibt unrein. Wir können uns mit Dingen verunreinigen. Aber Jesus macht uns deutlich, das, was uns wirklich verunreinigt, sind nicht die Speisen, sondern das ist das, was aus dem Herzen herauskommt. Jesus als der wahre Prophet, der, wo der Mose darauf hingewiesen hat, gibt uns das rechte Verständnis für den Sinn der Speisegebote. Also wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir irgendeine Schweineschnitzel oder so essen. Das dürfen wir guten Gewissens essen, weil das wird verdaut und dann wieder ausgeschieden und so weiter. Das verunreinigt uns nicht. Aber die bösen Gedanken vom Herzen, die verunreinigen uns. Wenn wir vor Augen haben, es geht darum, dass wir ein reines Leben führen, einen reinen Lebenswandel. Da haben die Speisegebote ihren Zweck für uns erfüllt. Wir können die Speisegebote archivieren, weil wir wissen, es geht darum, rein vor unserem Gott zu leben. Wir haben dadurch die eigentliche göttliche Bedeutung von diesen Speisegeboten erkannt. Doch jetzt gibt es auch manche Gebote in der Bibel, die keinen solchen hinweisenden Charakter haben. Und Gebote, die uns eher Mühe machen, wo wir geneigt sind zu sagen, dieses Gebot, das hat für uns heute keine Bedeutung mehr. Wir leben in einer anderen Zeit, wir leben in einer anderen Kultur. Zum Beispiel, wenn Paulus sagt in 1. Timotheus 2, Vers 12, einer Frau gestatte ich nicht zu lehren, dann ist es für manche wiedergeborene Christen ganz furchtbar, was der Paulus da sagt. Und gerade von unserer heutigen Gesellschaft geprägt, sagt man dann, ist nicht verständlich, was der Paulus sagt. Also irgendwie kann das nicht Gültigkeit haben für uns heute. Und die Erklärenden, das muss man als kulturell bedingt, als veraltet abtun, das zeitbedingt. Und jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, von der Arbeit, da haben wir ja zum Glück unser Handbuch, wo das genau geregelt ist, wie man da über die Sache denken muss. Aber wenn jetzt andere Christen genauso denken, müssen wir sie deshalb abstempeln als Abgefallene? Müssen wir sie als ihr Lehrer bezeichnen? Jesus sagt, wie wir über solche Menschen denken sollen. Jesus sagt, wer nur eines dieser geringsten Gebote auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Da steht, solche Leute, die wiedergeboren sind, die Jesus anerkannt haben als ihren Messias, aber dann in dem ein oder anderen Gebot sagen, das ist nicht so wichtig und die Leute das lehren, die kommen trotzdem ins Reich der Himmel. Die bekommen einfach eine geringere Stellung, weil sie das Wort Gottes nicht zu 100% auch propagieren. Nicht zu 100% danach leben und nicht zu 100% propagieren. Aber wir dürfen solche Leute trotzdem als Glaubensgeschwister ansehen. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Als Menschen, die wir in der Aktion Biblik sind, denen es ein Anliegen ist, das Wort Gottes zu hören und zu tun und zu lehren, da ist es nicht an uns, andere zu verurteilen. Da ist es nicht an uns, andere zu verurteilen. Das macht letztendlich Gott. Letztendlich gibt Gott seinen Kindern irgendwann einmal auch eine gewisse Stellung in seinem Reich. Und da gibt es Unterschiede. Da gibt es höhere Stellungen und geringere Stellungen. Man kann gering sein im Reich Gottes und groß sein im Reich Gottes. Und die Zuteilung, da müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen. Ich bin froh, dass wir uns nicht den Kopf darüber zerbrechen müssen, weil sonst könnten wir unseren eigentlichen Aufgaben gar nicht mehr nachgehen. Das ist Gottes Sache. Und wir wollen unserer Sache nachgehen. Was ist unsere Sache? Jesus sagt uns, was unsere Sache ist. Nämlich er sagt uns, dass wir danach streben sollen, groß zu sein im Reich Gottes. Und wann sind wir groß im Reich Gottes? Wenn wir Hörer und Täter des Wortes Gottes sind. Interessant, hier steht nicht Hörer und Täter des Wortes, sondern hier steht, wer sie aber tut und lehrt. Klar, wenn man sie tun soll, die Gebote Gottes, dann muss man es zuerst gehört haben, aber hier ist auch das Lehren noch mit angesprochen. Da geht es um den missionarischen Aspekt, dass wir noch andere Menschen mit hineinbeziehen in das, was Gott uns sagt, dass andere Menschen Jesus Christus kennenlernen und andere Menschen im Wort Gottes gegründet und vertieft werden. Und das ist unsere Aufgabe, nach dem Willen Gottes zu streben. Dass wir den Willen Gottes tun und uns dafür einsetzen, dass noch mehr Menschen genau auch sich an Gottes Wort orientieren und das tun, was er uns sagt. Und wenn wir dem nachgehen, unserem Auftrag, dann, so sagt Jesus es, wird uns das nicht unbelohnt bleiben im Reich der Himmel. Jesus wird uns das belohnen, wo wir nach seinem Wort leben und sein Wort verbreiten. Wir wollen uns immer wieder ganz neu an dem Wort Gottes orientieren, das ein wunderbares Wort ist, ein ewig gültiges. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns auch hilfst, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil du uns deinen Geist gegeben hast. Du, Herr Jesus, der du perfekt nach dem Willen Gottes gelebt hast. Du wohnst durch den Geist Gottes in uns und hilfst uns, nach dem Willen Gottes zu leben. Und hilf du uns da, tagtäglich aufs Neue wieder uns ganz nach dir auszurichten, dass wir auf dein Wort hören, es tun und es auch verbreiten. Amen.